Guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Nach 3 Wochen Urlaub. Die meisten von euch wissen das schon. Wir haben diese 3 Wochen nicht genutzt, um uns irgendwo in die Sonne zu legen, sondern um umzuziehen. Und ich kann euch sagen, 10 Jahre, 2 Kinder, 1 Haus, es ist furchtbar viel. Und wir haben spannende Wochen erlebt. Wochen, in denen wir uns nicht entspannt haben, sondern in denen es wirklich, ich habe das gerade schon jemandem gesagt, wirklich 3 Wochen lang von jeden Tag vom Aufstehen bis zum Schlafengehen ein Thema. Ein Thema, Umzug, irgendwie Kartons packen, irgendwie Baustelle. Und es gab so viele Verzögerungen und so viele schlechte Nachrichten und so viele Dinge haben nicht funktioniert, wie wir sie geplant haben. Am Ende hat es irgendwie funktioniert. Am Ende sind wir tatsächlich umgezogen. Aber wir könnten euch Romane erzählen, Nicole und ich, was in den 3 Wochen alles passiert ist. Was da für Steine im Weg lagen, das würde jetzt den Rahmen sprengen, denke ich. Ich habe nur gemerkt in diesen Wochen, dass ich irgendwann so einen Tunnelblick gekriegt habe. Wenn du dich immer nur auf eine Sache konzentrierst oder viele Sachen, aber die alle nur mit einem Thema zu tun haben, immer nur diese eine Sache, die Gedanken kreisen um diese eine Sache die ganze Zeit, Tage und Wochen lang. Ihr kennt das wahrscheinlich. Du kriegst irgendwann einen Tunnelblick. Du blendest Dinge aus, die drumherum geschehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, so wichtig ist so ein Haus gar nicht. So wichtig ist ein Umzug gar nicht, dass sich wirklich alles in mir und um mich herum darum kreisen muss. Und weil so viel Verzögerung waren, so viel schlechte Nachrichten, fängt man an, sich Sorgen zu machen. Ich zumindest. Ich habe ja eh so meine Panikneigung und dann sitzt man da und dann steigert man sich in Sachen rein und dann kommt die Schlaflosigkeit dazu. Und irgendwann stehst du gerädert morgens auf und packst die nächsten Kartons und fragst dich, wie komme ich eigentlich aus diesem Karussell, aus diesem Tunnelblick wieder raus? Wie komme ich da raus? Wie kann ich das beenden? Und ich denke, das ist eine Frage, die wir alle stärker oder weniger stark kennen aus unserem Leben. Dass Dinge unsere Konzentration an sich ziehen und einfordern und wir Schwierigkeiten haben, überhaupt noch was anderes zu sehen und überhaupt irgendwie die Realität zu erfassen, einen weiten Blick zu kriegen, weil wir immer nur darauf konzentriert sind, weil es das von uns erzwingen will. Und als frommer Christ, der ich ja bin, habe ich gesagt, ja, wie komme ich aus diesem Tunnelblick raus? Ich brauche wieder neuen Fokus auf Jesus, ja. Wie Petrus, der auf dem Wasser läuft, solange er Jesus anschaut, kann er alles. Aber dann sieht er die Wellen und schaut die Wellen an, verliert Jesus aus dem Blick. Und das ist der Moment, wo er beginnt unterzugehen. Und genauso habe ich mich gefühlt. Ich hatte den Eindruck, ich habe meinen Fokus verloren auf Jesus. Und irgendwie sehe ich nur noch die Dinge, die dringend sind und erforderlich und gemacht werden müssen. Und sehe überhaupt nicht mehr das, was zählt und fange an unterzugehen. Aber das ist so schön fromm, das zu sagen, oder? Ja, du brauchst wieder Fokus auf Jesus. Guck doch einfach Jesus wieder an. So fromm. Und es ist so schwer. Wie denn? Wie soll das denn gehen? Wie soll ich das denn machen? Weil ich stehe in Verantwortung. Und Dinge sind wichtig und dringend, die um mich herum passieren. Wie soll ich denn in so einer Situation des Tunnelblicks wieder die Weite bekommen? Wie kann ich meinen Blick umwenden auf Jesus? Und da ist mir diese Woche ein Bibeltext untergekommen, den ich in diesem Zusammenhang gar nicht erwartet hätte. Und dieser Bibeltext war tatsächlich eine Antwort für mich auf diese Frage. Wie komme ich aus meinem Tunnelblick raus? Wie kann ich wieder Fokus gewinnen auf Jesus? Eine total zentrale Frage. Es ist eigentlich die Frage im Alltag eines jeden Christen. Wie kriege ich wieder Jesus im Blick? Und die Geschichte, die Gott mir irgendwie hingelegt hat in dieser Woche, ist die sogenannte Verklärung Jesu. In 3 von 4 Evangelien wird diese Geschichte erzählt, der Verklärung Jesu. Vielleicht kennst du diese Erzählung, vielleicht ist es dir auch irgendwie fremd und dieses Wort ist irgendwie komisch, Verklärung. Im nicht-religiösen Kontext heißt ja Verklärung immer, also ich verkläre zum Beispiel die Vergangenheit. Früher war alles besser und ich blende die Probleme aus, die es auch immer gab und die ich hatte, weil es war so toll und dann erzähle ich immer nur super Geschichten von früher. Das ist ja die Verklärung der Vergangenheit, ja, also so eine Romantisierung, eine Idealisierung und in Wirklichkeit eigentlich eine Verzerrung, eine kognitive Verzerrung in meinem Kopf, weil so toll war es gar nicht, aber irgendwie verzerre ich es mir dahin, dass es irgendwie toll war. Das ist Verklärung, wie wir dieses Wort benutzen. Aber im religiösen Kontext bedeutet Verklärung eine göttliche Erscheinung. Also, dass jemand irgendwie ein transzendentes Erlebnis hat, eine göttliche Erscheinung. Und die Verklärung Jesus, also diese Geschichte, wo Jesus irgendwie ein göttliches Erscheinungsbild bekommt. Und da frage ich mich schon, was hat das mit meinem Tunnelblick zu tun? Aber es hat ganz viel mit meinem Tunnelblick zu tun, diese Geschichte und was wir daraus lernen können. Und auch wenn du auch zu kämpfen hast mit einem verlorenen Fokus, weil du merkst, ich gucke die ganze Zeit die falschen Dinge an und gucke gar nicht auf das, was wirklich zählt, dann ist diese Geschichte vielleicht auch wichtig für dich. Ich lese sie vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 2 bis 8. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Kein Tuchhersteller dieser Welt kann Stoff so leuchtend weiß machen. Da erschien Elia zusammen mit Mose vor ihnen. Sie redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Zelte aufschlagen. 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Denn Petrus wusste nicht, was er sagen sollte, so sehr waren sie von Furcht erfüllt. Dann zog eine Wolke auf und ihr Schatten legte sich über sie. Und eine Stimme erklang aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Plötzlich waren sie mit Jesus allein. Als sie sich umsahen, konnten sie niemanden mehr erblicken. Okay, einmal durchatmen. Für einen wissenschaftlich aufgeklärten Menschen des 21. Jahrhunderts eine völlig wahnsinnige Geschichte eigentlich. Was da alles passiert, oder? In so ein paar Versen, was da für verrückte Dinge passieren. Aber wir gehen es der Reihe nach durch. Klar, es ist eine Geschichte, die uns davon erzählt, wie Jesus von Gott selber sozusagen offiziell als göttlich erklärt und zugelassen wird. Ja? Officially approved, Jesus ist göttlich. Ja? Macht Gott hier völlig klar für die Jünger, die das als Zeugen miterleben. Das lesen wir aus dieser Geschichte. Aber es ist auch eine Geschichte, die uns erzählt von verwirrten, ängstlichen Jüngern, die den falschen Fokus hatten, die falschen Dinge angeschaut haben und die am Ende dieser Geschichte einen klaren Fokus auf Jesus haben. Am Ende dieser Geschichte ist alles weg. Sie sehen nur noch Jesus und niemand anders mehr. Das ist der klare Fokus, wie ich ihn mir wünsche und du vielleicht auch. Davon handelt diese Geschichte auch und deswegen ist es ja wichtig, mal zu fragen, was passiert denn da? Was passiert denn in dieser Geschichte, dass es dazu kommt und was kann ich als Tunnelblicker davon lernen? Es sind 4 Dinge, verrückte Dinge, die auf diesem Berg passieren. Und keins dieser Dinge ist wirklich unwichtig. Alles ist hilfreich. Aber von diesen 4 Dingen ist nur 1 dafür da, unseren Fokus wirklich nachhaltig wieder auf Jesus zu richten. Nur eins dieser Dinge hilft wirklich. Also, gehen wir es der Reihe nach durch. Das Erste, was passiert, ist diese Vision. Diese Vision, die die Jünger haben, da ist Jesus und er leuchtet strahlend hell. Die anderen Evangelien erzählen auch, dass sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Strahlend hell. Also die Jünger sehen Jesus in einem übernatürlichen Zustand, den wir nicht erklären können. Die Jünger werden Augenzeugen eines Wunders. Ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Bergerlebnis, ein Glaubenshighlight. Und wir denken immer, dass wenn wir Wunder sehen und wenn wir nur mal ein Wunder sehen dürften, dass wir dann ja wohl einen ganz klaren Fokus auf Jesus hätten, oder? Also wenn hier und jetzt sofort ein Wunder passiert, irgendjemand wird von einer schlimmen Krankheit geheilt oder es passiert, das Dach hebt sich ab und eine Stimme vom Himmel oder sonst was, irgendein Wunder, was wir sehen können, dann ist doch unser Fokus wieder klar, oder? Aber das passiert nicht. Die Jünger sind so verwirrt und ängstlich wie zuvor. Sie sehen etwas, was wir uns alle vielleicht wünschen würden zu sehen, Jesus selbst strahlend hell auf einem Berg. Aber wirklich etwas verändern tut es nicht. Die zweite Sache, die passiert ist, Elia und Mose tauchen auf. Da wird es jetzt auch wirklich crazy irgendwie in dieser Geschichte. Elia und Mose, die seit Jahrhunderten tot sind, tauchen plötzlich auf und unterhalten sich mit Jesus. Elia und Mose sind Glaubensvorbilder. Elia und Mose sind Legenden des jüdischen Glaubens. Das waren Menschen, die hatten Fokus auf Gott. Das waren Menschen, die sind zu religiösen Instanzen geworden. Und da ist die Neigung da zu sagen, so wie die, so musst du es auch machen, dann machst du es richtig. Weil so ein toller Mose, so ein toller Elia, was die alles erlebt haben mit Gott, da kann ich ja gar nicht gegen anstinken. Und so wie die sollte man sein als gläubiger Mensch. Also mit anderen Worten, eigentlich werden die ja verklärt. Ne? Also man sagt, wahnsinns tolle Leute, würden die vielleicht von sich selber gar nicht behaupten. Aber wir machen es daraus. Ja, das ist so wie wenn du in große Kirchen gehst und du siehst die bunten Fenster und da sind die Apostel abgebildet, ist ja oft so, ne? Mit so einem Heiligenschein und alle haben so ein seliges Lächeln und machen irgendwelche Symbole mit ihren Händen oder so. Das ist schön und gut, aber es setzt einen unter Druck, weil da sind Leute, die haben es irgendwie richtig gemacht und so muss ich es auch machen und ich bin irgendwie nicht so. Ich kriege das irgendwie so nicht hin, ich sehe diese Wunder nicht. Ich bin kein Elia, ich bin kein Mose. Und das setzt uns unter Druck. Glaubensvorbilder können großartig sein, aber sie können uns auch unter Druck setzen und uns eine schwere Last auflegen. Für mich stehen Elia und Mose in dieser Geschichte für die religiöse Tradition. Und es ist total wichtig, dass es religiöse Tradition gibt. Denn ich muss Glauben nicht neu erfinden. 2000 Jahre lang gibt es schon Christen, die haben schon alles Mögliche durchgemacht. Und ich darf davon lernen, von ihren Fehlern und von dem, was sie gut gemacht haben. Darf ich lernen? Das ist unsere religiöse Tradition, die wir haben in unserem Glauben, auf die wir aufbauen können. Ja? Man sagt ja, wir stehen auf der Schulter von Riesen. Ja, wir müssen nicht selber alles überblicken, sondern wir dürfen auf die Schultern derer klettern, die schon ganz viel mit Gott erlebt haben. Dafür ist religiöse Tradition richtig und wichtig und gut. Aber religiöse Tradition kann uns auch Druck machen und uns auf den Schultern lasten und uns sagen, so und so musst du sein, um ein guter Christ zu sein. Und da wird's Unsinn. Also, die ersten beiden Dinge, das eine ist ein Glaubenshighlight, ein Bergerlebnis, das andere ist die religiöse Tradition, die hier mit reinkommt. Und dann spricht Petrus. Und Petrus, ich merke das immer wieder, ich bin ihm ein bisschen ähnlich, Hauptsache reden, ne? Hauptsache irgendwas sagen, ja? Hauptsache irgendwas tun. Und Petrus kommt mit der Idee um die Ecke, jetzt 3 Zelte auf diesen Berg zu bauen. Und man packt sich an den Kopf und denkt sich, Petrus, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten, ja, wenn du sowas siehst? Nein, kann Petrus nicht, kann ich auch immer, ganz schlecht. Ja? Er sagt erstmal, also tolle Situation hier, lass uns mal Zelte bauen. Und da steckt natürlich drin ein bisschen, dass er diese Situation bewahren möchte, ja. Also Zelte bauen bedeutet ja, so, Jesus, wir bleiben jetzt hier auf diesem Berg, Elia und Mose sind hier, Wahnsinn, ganz toll und so, und das soll bitte so bleiben. Er möchte die Situation bewahren, also baut man Zelte, damit die bloß da bleiben. Aber es ist auch so diese Seite von Petrus, irgendwas sagen, auch wenn es keinen Sinn ergibt, irgendwas tun, auch wenn es Quatsch ist. Ja? Hauptsache, ich habe was gesagt, Hauptsache, ich habe was getan. Und das ist ein Fehler, den nicht nur Petrus und den ich oft mache, sondern den wir als Gemeinde auch oft machen. Ja, Hauptsache, wir tun irgendwas. Hauptsache, wir haben irgendeine Botschaft, die wir in die Welt posaunen und irgendwas, was wir anbieten können, irgendwas, was wir machen können, ob das Sinn ergibt, ob das überhaupt zu unserem Glauben passt, die Frage stellen wir oft erst als zweites. Hauptsache, wir tun irgendwas. Und das ist eigentlich Quatsch. Geistliche Aktion ist so wichtig, ja. Ich stehe dafür. Es ist so wichtig, dass wir etwas tun auch und nicht nur uns berieseln lassen, dass wir selber Worte finden und nicht nur uns alles erzählen lassen. Aber aus geistlicher Aktion wird schnell auch geistlicher Aktionismus. Und das ist Petrus hier ein Paradebeispiel. Ja? Hauptsache, ich tue irgendwas. Und wenn ich nur ein Zelt baue angesichts dieser Situation. Und Petrus weiß gar nicht, was er da sagt. Auch da ist es spannend, mal die anderen Evangelien zu lesen, ja, wie die das bewerten, dass Petrus da irgendwas erzählt, weil er gar nicht weiß, was er sonst sagen soll. Sehr niedliche Situation. Also es kommen Dinge zusammen, die wir uns vielleicht wünschen würden, zu tun, damit wir unseren Fokus wieder auf Jesus haben. Ja? Ein tolles Erlebnis im Glauben, die religiöse Tradition, die uns dazu hilft, unseren Fokus auszurichten und dann etwas tun, aus eigener Kraft etwas bauen, damit unser Fokus wieder auf Jesus ist. Aber was soll ich euch sagen? Diese drei Dinge passieren und sie fürchten sich noch immer. Sie sind immer noch verwirrt, die Jünger. Sie haben immer noch nicht ihren Fokus wieder. Und dann passiert das Wichtige. Dann passiert das Einzige, was unseren Fokus wieder auf Jesus richten kann, nachhaltig. Und das ist, dass Gott spricht. Gott selbst spricht. Und das verändert alles. Das verändert alles. Nicht das Bergerlebnis, nicht das Glaubenshighlight, nicht die religiöse Tradition, die verschwindet ja sogar. Gott spricht und Elia und Mose sind weg. Ja, die religiöse Tradition verschwindet vor den Augen der Jünger in dem Moment, wo Gott spricht. Und niemand will mehr ein Zelt bauen, als Gott gesprochen hat. Niemand will mehr irgendwelche Worte finden, Hauptsache ich habe gesprochen, weil Gott gesprochen hat. Plötzlich ist da nur noch Jesus für die Jünger. Ich finde das total abgefahren, was hier passiert. Und das ist wichtig für uns, das zu wissen. Glaubenshighlights, Erlebnisse im Glauben sind wichtig und gut, aber wenn Gott spricht, ist das nichts wert. Religiöse Tradition, ich habe es gerade gesagt, ist wichtig, aber sie verschwindet vor unseren Augen, wenn nur Gott ein Wort sagt. Setz nie religiöse Tradition oder deine Erlebnisse im Glauben über das, was Gott sagt. Gottes Wort ist immer wichtiger als das. Und Gottes Wort, wenn er wirklich zu uns spricht, wenn er Luft holt und etwas sagt, ist das immer wichtiger als alles, was wir zu sagen haben und alles, was wir tun können. Auch das erlebt Petrus hier. Und so kommt der Fokus wieder auf Jesus. Und ich will damit nicht sagen, dass die Glaubenserlebnisse unwichtig sind, dass unsere Vorbilder im Glauben und die Tradition unnütz sind. Ich will nicht sagen, dass es falsch ist, aktiv zu werden. Im Gegenteil, es ist alles gut. Es ersetzt aber nicht Gottes Reden in unserem Leben. Alles das ersetzt nicht Gottes Reden in unserem Leben. Da können wir uns ein Bein ausreißen. Erst wenn Gott spricht, kommen diese Sachen, kommen die wichtigen Sachen wirklich ins Rollen. Ich habe das vor ein paar Jahren erlebt. Wir alle haben ja Gewohnheiten, von denen wir wissen, sie schaden uns, von denen wir wissen, sie schaden den Menschen um uns herum und von denen wir auch ahnen oder sogar wissen, dass Gott das auch nicht gefällt. Und wir tun es trotzdem. Ich glaube, wir alle, konkreter werde ich nicht, ich glaube, wir alle haben solche Gewohnheiten. Und wir wissen, dass es nicht gut ist. Wir finden dann oft Ausreden so, und legen uns das so zurecht, dass wir vielleicht in diesen Gewohnheiten bleiben können. Aber wir haben diese Gewohnheiten. Und eine dieser Gewohnheiten hatte ich immer und es hat mich genervt und es hat mich geplagt. Und ich wusste, es tut mir nicht gut, es tut den anderen Menschen nicht gut und Gott will es auch nicht. Ich habe es geahnt, dass Gott das nicht für das Richtige hält für mein Leben. Und ich wollte es loswerden. Es ging aber nicht. Ihr wisst, wie das ist, wenn man Gewohnheiten hat. Die gehen nicht weg, nur weil man ganz doll diszipliniert ist. Aber ich habe alles versucht. Ich habe es versucht, wegzubeten. Ja, und immer, wenn diese Gewohnheit kam, das wegzubeten, hat nicht funktioniert. Ich habe geguckt, wie sind andere Leute solche Sachen losgeworden, solche Züge losgeworden. Wie haben andere das gemacht? Es hat mir nicht geholfen. Es war schön, dass andere das geschafft haben, von Dingen wegzukommen. Mir hat es nicht geholfen. Und dann habe ich es aus eigener Kraft versucht und mit Disziplin und immer irgendwie versucht, stark zu bleiben. Nein, hat nicht geholfen. Eines Tages, nach Jahren allerdings, hat Gott gesprochen. Nicht akustisch, dass ich es hören konnte, aber es war plötzlich ein Satz in meinem Kopf. Und ich meine Gottes Stimme gut genug zu kennen, dass ich wusste, dass dieser Satz nicht aus meinem Herzen kam, sondern aus seinem. Und dieser Satz war einfach nur ein kurzer Satz. Er sagte zu mir, du brauchst das jetzt nicht mehr. Das war alles. Es war ein leiser Satz, du brauchst das jetzt nicht mehr. Und an diesem Tag habe ich diese Gewohnheit abgelegt und ich bin davon frei geworden, weil Gott gesagt hat, du brauchst das jetzt nicht. Er hat nicht gesagt, du darfst das nicht mehr tun. Er hat nicht gesagt, mir gefällt das nicht. Er hat gesagt, du brauchst es nicht mehr. Du brauchst das nicht mehr. Und weg war's. Da hat alles andere, was ich vorher versucht habe, das war ja gut, das war ja ehrenhaft von mir, zu versuchen zu beten, zu versuchen von anderen zu lernen, zu versuchen mit Disziplin und mit eigener Kraft die Sachen umzusetzen, das Gute umzusetzen im Leben. Das war ja auch wichtig für diesen Prozess. Es hat aber nichts geholfen. Im Endeffekt hat geholfen, dass Gott gesprochen hat. Was zählt, ist, dass Gott spricht. Und darum geht's. Darum geht's. Wenn er mir ins Ohr flüstert, du brauchst das nicht mehr, dann ist Feierabend. Dann ist Ende. Dann brauche ich es auch nicht mehr. Und darum geht es. Und das Ärgerliche daran ist, auch so für so Aktionisten wie mich, dass wir das nicht machen können. Wir können nicht machen, dass Gott spricht. Die anderen Sachen können wir alle versuchen. Wir können kräftig beten, wir können lernen, wir können Kraft einsetzen, wir können Worte eigene reden. Das können wir alles selber machen. Dass Gott spricht, können wir nicht machen. Es ist außerhalb unserer Macht, außerhalb unserer Kraft. Und manchmal braucht es Jahre, manchmal braucht es Jahrzehnte und manchmal erleben wir es auch nicht, dass Gott ausspricht, was uns frei macht. Aber wenn wir uns wünschen, dass unser Fokus wieder auf Jesus geht und weg von den Wellen unseres Lebens, dann passiert das, wenn Gott spricht. Und weil wir es nicht tun können, können wir etwas anderes machen. Wir können in eine erwartende Haltung gehen. Wir können von Gott erwarten, dass er spricht. Wir können unsere Ohren spitzen und wir können uns versuchen, in eine Situation zu bringen, in eine Haltung, in eine geistliche Haltung zu bringen, die dafür offen ist, dass Gott jetzt spricht. Vielleicht auch etwas spricht, was wir nicht erwartet haben. Aber die Ohren aufmachen, dass Gott spricht. Also, hast du einen Tunnelblick in irgendeinem Bereich deines Lebens gerade, dann brauchst du keine Wunder. Du brauchst keine Highlights. Du brauchst keine Erlebnisse im Glauben. Du brauchst eigentlich auch keine Vorbilder. Du brauchst niemanden, der dir sagt, was richtig ist. Du brauchst nicht mal deine eigene Kraft. Was du wirklich brauchst, ist Gottes Reden in deinem Leben. Und wir wollen den Rest dieses Gottesdienstes dazu nutzen, dass wir Gott bitten, dass er spricht. Und dabei bewusst aufhören, selber Dinge machen zu wollen, selber zu reden, selber zu suchen, selber Kraft einzusetzen, sondern lasst uns diese Zeit, die uns im Gottesdienst bleibt, dafür nutzen, dafür zu beten, dass Gott spricht, in die Situation unseres Lebens hinein. Dass wir beten, dass Gott das Wunder tut, dass wir Jesus sehen und nichts anderes. Was die Jünger erlebt haben auf dem Berg, dass es macht, die Wolke kommt, Gott sagt ein Wort und die Dinge verschwinden, die Furcht verschwindet, die Verwirrung verschwindet und die Jünger sehen klar und deutlich Jesus. Also lasst uns still sein, lasst uns erwarten, lasst uns empfangen. Amen.